Ja, das Buch Nehemia. Das Buch Nehemia läuft mit seinen ganzen Erzählungen, eigentlich muss man sagen Esra und Nehemia, das war ursprünglich im Hebräischen ein Buch, das läuft mit seinen ganzen Erzählungen auf dieses eine Kapitel hin, Kapitel 9, das wir haben. All das, was vorher da ist, geschieht dazu, um vorzubereiten und um zu zeigen, wie vorbereitet wurde, dass das Volk dorthin kam, wo es jetzt ist. Und zwar eine Buße eines ganzen Volkes. Das ist das, was uns Kapitel 9 beschreibt. Bis Kapitel 7 haben wir im Nehemia-Buch sehr viel Berichte, was Nehemia alles getan hat. Wie sie an der Mauer gebaut haben, wie sie dem Widerstand der vielen Völker um sie herum Widerstand geleistet haben und trotzdem weitergebaut haben, trotz all der Drohungen. Und wie sie dann in 52 Tagen eine Mauer fertig gebaut hatten und den ganzen Schutt, der seit der Zerstörung Jerusalems von 200, 300 Jahren vorher, nein, also über 200 Jahre, nein, nicht ganz 200 Jahre, ungefähr 150 Jahre vorher, seit dieser Zerstörung Jerusalems, der Schutt, der dort immer noch lag und immer noch nicht aufgeräumt worden war, das alles war sauber. Und nun kamen die Menschen zusammen und zu Esra und sagten, hole bitte das Gesetz hervor, die Tora. Tora heißt die Weisung, die Unterweisung, die Lehre. Und lies sie uns. 150 Jahre lang hatte das Volk Israel nicht mitbekommen, nicht als Nation gemeinsam das Buch gelesen. Und sehr viele von ihnen wussten nicht genau, was in der Bibel steht. Natürlich hatten sie gehört vieles, aber wissen taten sie es nicht. Vieles nicht genau. Und viele wussten wahrscheinlich vieles fast gar nicht. Es gab immer wieder einzelne Schriftgelehrten, die Israel führten, der eine besser, der andere weniger, aber immer wieder geriet auch vieles in Vergessenheit. Und was dann in Nehemia 8 auffällt, ist, dass plötzlich, nachdem das Volk sagte, bring uns das Gesetz, ganz auf dieses Wort fällt. Immer wieder und immer wieder kommt es vom Gesetz. Es gibt keinen Abschnitt im Alten Testament, in dem dieses Wort Tora so oft vorkommt, wie in Kapitel 8 und 9. Kapitel 8 9-mal, Kapitel 9 6-mal und Kapitel 10 dann später auch noch. Ich glaube, 4-mal. Es gibt ein Kapitel in der Bibel, das noch so oft dieses Wort gebraucht. Könnt ihr euch vorstellen, welches das ist? Da geht es eigentlich nur noch darum, um das Gesetz. Das ist Psalm 119. So oft, und bis dahin kommt dieses Wort Tora, Gesetz, in Nehemia überhaupt nicht vor. Und jetzt auf einmal purzelt dieses Wort nur so. Natürlich bin ich nicht der Meinung, dass der Schreiber dieses Buches sich gesagt hat, ich muss es jetzt genauso oft verwenden wie, also in der Menge gesehen, pro Vers oder pro Wort gesehen, genauso oft verwenden wie Psalm 119. Das hat er sich nicht gedacht. Aber jetzt schreibt er, was ihm wirklich wichtig ist, worauf es ihm ankommt. Und das ist mit ein Grund, weshalb ich diese Reihe haben wollte, damit wir merken, was durch dieses Wort Gottes geschieht. Denn obwohl Gott sehr viel für sein Volk getan hat, stellt der Nehemia-Schreiber sehr gut hervor, ohne dieses Gesetz, ohne dass man sich darüber Gedanken gemacht hätte, hätte es die Buße im Volk nicht gegeben. Wir haben drei Bußgebete in der Bibel, drei besondere Bußgebete für das ganze Volk stellvertretend, die nacht oder während der babylonischen Gefangenschaft gesprochen wurden. Das ist einmal von Daniel in Daniel 9, dann von Esra in Esra 9 und hier noch einmal, wie es die heutigen Bibel beschreiben, von den Leviten in Kapitel 9. Daniel 9, Esra 9, Nehemia 9. Überall, und sie sind sehr ähnlich, diese Bußgebete. Das waren einzelne Männer, die die Bibel kannten, ein Daniel, der sie forschte, der regelmäßig geforscht hat, ein Esra, der sein Leben dafür verwendet hat, das Gesetz Gottes zu studieren, zu leben und zu lehren. Und jetzt ein ganzes Volk. Das ist einmalig in der Weltgeschichte. Ich wüsste nicht, wo so etwas noch einmal geschehen ist. Wir wissen noch von einem besonderen Gebet, das Mose gesprochen hat, damit Gott Israel nicht zerstören möge. Wir wissen von Salomo, einem besonderen Gebet, einem wirklich gewaltigen Gebet bei der Einweihung des Tempels. Aber dass ein Volk so versammelt ein solches Bußgebet gesprochen hat, das ist einmalig. Und es wird in Nehemia 8 sehr schön gezeigt, wie sie dahin geführt wurden und wie dieses Buch, die Bibel, das Entscheidende war, sie zu verstehen und zu lesen, das Entscheidende war, dass das Volk überhaupt dorthin gekommen ist. Es braucht manchmal viel, damit wir tatsächlich zu einer Buße kommen. Und dennoch ist Buße etwas, was befreiend wirken kann. Ich hatte kurz zurückgeblickt und ich hatte nicht umsonst die Predigten zuvor immer wieder darauf hingewiesen, auch vom Titel her, ja, die Notwendigkeit dieses einen Buches, wenn wir die verändernde Kraft erkennen wollen. Wir müssen aus dem Blickwinkel dieses Buches schauen, dass Gott zentriert ist, und wir müssen das Lebendige dieses Buches sehen, also das Leben, und nicht nur einfach verstehen und dann am Ende alles ganz genau beschreiben können. Nach dem Bibelstudium hat sich das Volk immer wieder freuen können, denn sie lasen das Buch, als es Feste zu feiern gab. Ihr wisst, das erste Mal haben sie geweint. Und dann haben Nehemia und die anderen Leviten gesagt, weint nicht, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Eure Stärke ist in der Freude an Gott. Freut euch, jubelt, denn dieses Posaunenfest ist ein heiliges Volk. Ein heiliges Fest. Und so hat das Volk sich gefreut. Sie haben weiter studiert. Sie lasen von dem Leben in Laubhütten, von dem Laubhüttenfest. Und sie wohnten in Laubhütten. Sie sahen wieder, wie Gott sie gesammelt hat und wie Gott sie, obwohl sie so oft zerschlagen waren, dennoch mit ihnen seinen Plan weitergemacht hat. Und sie konnten in großer Freude feiern, mit wörtlich sehr großer Freude. Und jetzt, zwei Tage später, nachdem das Laubhüttenfest am 22.07. ausgeklungen war, zwei Tage später kommen sie auf einmal alle zusammen. Sie sind nicht nach Hause gelaufen. Eigentlich müsste man doch sagen, nach dem Feiern geht die Gesellschaft auseinander. Jeder würde so in sein Haus gehen, in die einzelnen Dörfer und Städten in Judäa. Aber sie sind zusammengeblieben. Was sie an dem einen Tag dazwischen gemacht haben, weiß ich nicht. Irgendwie müssen sie wohl weiter studiert haben und gemerkt haben, Gott hat so viel für uns getan. Sie hatten schon gesehen und gelesen, wie viel Falsches sie tun. Sie hatten plötzlich gemerkt, was Gott alles in seinem Wort sagt und sie es nicht tun. Und sie waren schon den Tränen nahe und sie haben schon geweint. Und dann hat man ihnen gesagt, jetzt nicht, es ist nicht Zeit. Jetzt wollen wir uns freuen, dass Gott uns noch hält, dass Gott uns sammelt. Wir wollen uns freuen, was Gott in unserem Leben tut, denn diese Feste, die feiern wir zur Freude. Und sie haben sich gefreut, dass Gott voller Gnade und Wahrheit ist und so barmherzig mit ihnen umgeht. Und doch, als diese Feste vorbei waren, so lesen wir in Kapitel 9 am 24. Tag, da kamen die Kinder Israels zusammen und da fasten in Sacktuch und mit Erde auf sich. Sie trauerten. Das waren alles Zeichen einer tiefen Trauer. Einer tiefen Trauer. Und dann sonderten sie sich von den Fremden ab. Es hatte zu Esras Zeiten, noch bevor Nehemia gekommen war, schon einmal eine solche Absonderung gegeben. Das Volk Israel hatte sich vermischt mit den Heiden. Und eine Vermischung des Volkes Israel mit dem Heiden kam eines langsamen Verfalls des Samen der Nachkommenschaft Israels gleich. Gott hat gesagt, ihr sollt rein bleiben, Und in eurer Mitte will ich den Messias zur Welt bringen. Und dann soll durch euch die ganze Welt gesegnet werden. Und nun kamen diese Menschen zurück. Sie haben nicht mehr Götzen gedient, aber sie haben sich mit den anderen vermischt. Mit anderen Worten, sie haben sich nicht darum gekümmert, was Gott mit Israel vorhatte. Den Plan, den Gott mit Israel hatte, den Ratschluss, um den haben sie sich nicht sehr gekümmert. Und eine Vermischung war dort nicht erlaubt. Es war nicht möglich, weil eine Vermischung immer wieder von Gott wegbrachte. Und das war bei ihnen nicht anders. Eine Vermischung des heiligen Samens sozusagen war Gott etwas sehr zuwider. Und es ist auch in der Tat bei uns heute nicht anders. Auch heute noch will Gott, dass die Gläubigen, wenn sie denn heiraten, einen Gläubigen heiraten. Nun, in welcher Form? Das war damals zu Esra. Und hier haben sie sich wieder von all dem Fremden abgesondert, von all dem, was zu einer Vermischung geführt hat. Es wird hier nicht näher erklärt, was das war. Wir werden nicht spekulieren. Aber sie sonderten sich ab und sie kamen hier jetzt vor Gott und sie standen wieder auf diesem Platz, an dem sie schon so oft in diesen Tagen gestanden hatten, trauernd. Und kein Levit sagte mehr zu ihnen: Trauert nicht. Freut euch, das ist ein Freudenfest. Kein Esra, kein Nehemia sagte mehr: Trauert nicht. Stattdessen bestärkten sie sie. Ja, jetzt war der Tag gekommen, dass sie trauern sollten. Die Feste fahren vorbei. Und die Feste hatten ihnen vor Augen geführt, wie viel Gott für sie getan hat, obwohl sie so abtrünnig waren und sich so wenig um Gott Gedanken machten. Und sie kamen zusammen in Trauer. Macht es einen Unterschied, wenn wir eigentlich alles wissen und dann die Bibel lesen und in der Bibel das, was wir eigentlich wissen, nochmal geschrieben stehen finden? Vielleicht fragt sich der ein oder andere: Ja, Andreas, warum jetzt so sehr auf das Bibellesen? Und immer wieder, natürlich wissen wir alle, das ist gut. Aber vielleicht liest jemand hier tagelang jeden Tag Bibel und das bringt ihm gar nichts. Er könnte von sich nicht sagen, dass es zu einer Veränderung geführt hat in seinem Leben. Nun nehmen wir mal ein Beispiel. Das erklärt nicht alles, aber es zeigt uns doch, dass etwas Geschriebenes, und wenn wir daran erinnert werden, es durchaus eine Wirkung hat. Wenn jemand mit seinem Fahrrad zur Schule fährt und immer über ein Privatgrundstück, über eine Wiese fährt, da ist nicht umzäunt und er will nicht herumfahren, er fährt einfach drüber. Ja, er weiß eigentlich, ist nicht ganz so gut, aber nächsten Tag kommt er vorbei und denkt sich: Soll ich wirklich diesen langen Umweg fahren? Ach, ich fahre einfach drüber. Und das Gewissen wird dann ein bisschen abgestumpft. Und irgendwann ist der Weg auch schon ausgefahren und er fährt, jeden Tag fährt er immer wieder drüber. Und dann denkt nicht mehr darüber nach. Eigentlich weiß er, dass das Privatgrundstück sollte ich nicht machen, aber hat bis jetzt immer funktioniert. Eines Tages kommt er dorthin gefahren, auf einmal sieht er ein Schild stehen. Das ist neu. Und auf diesem Schild steht geschrieben: Befahren des Privatgrundstücks verboten. Oh, sagt er. Vielleicht fahre ich dann doch lieber herum und fahre nicht mehr drüber. Er wusste es vorher auch. Und trotzdem ist so eine Erinnerung, so etwas Geschriebenes, was uns direkt sagt: Das geht so nicht, so darfst du nicht weiterleben. Macht das einen Unterschied? Es macht einen Unterschied, ob wir die Bibel lesen und Gott zu uns reden lassen. Also mit Bibel lesen meine ich nicht nur, dass wir mit den Augen über die schwarzen Zeichen hier fahren und dann danach vergessen haben, was da für Buchstabenkombinationen standen. Sondern mit Lesen meine ich, wir haben den Inhalt verinnerlicht. Nicht, dass wir alles behalten, aber trotzdem den Inhalt, den wir gelesen haben, wussten wir ganz genau, das und das sagt Gott hier in dem Text. Das müssen wir uns bewusst machen. Es macht einen Unterschied, und so gab es ja auch hier viele Israeliten, die wussten durchaus, was sie eigentlich nicht hätten tun sollen. Und Esra hatte doch vor Jahren schon mal eine Erneuerung eingeführt. Und nun wurden sie wieder durch das Lesen und durch das so genaue Erklären und durch das Leben, das sie begonnen haben, tatsächlich in diesem Plan Gottes zu leben, dann fiel ihnen auf einmal so richtig erst auf, wie vielfach ihr Leben dem Plan Gottes überhaupt nicht entsprach. Es ist ein Unterschied, ob du sagst, das ist Gottes Plan, ich bin Teil dieses Plans, ich lebe jetzt in diesem Plan, oder ob du dir sagst, ich kenne den Plan, ich weiß, was man da machen muss und ich versuche, ein paar Regeln zu erfüllen. Das ist ein Unterschied. Und viele Christen, die machen sich nicht genau Gedanken darum, was ist eigentlich Gottes Plan mit uns? Für sie gibt es ein allgemeines Verständnis, Christen sollten so und so handeln. Sie wissen, man sollte lieben, man darf nicht schlagen, man darf nicht lügen und nicht betrügen. Und es gibt so ein paar immer wieder erwähnte Dinge, wie zum Beispiel keine Steuererklärung falsch abgeben, okay, da wollen wir ehrlich sein, nicht falsche Zeiten aufschreiben, wenn wir irgendwo auf Arbeit Zeiten aufschreiben sollen. Das wissen wir, dann müssen wir ehrlich sein. Und wenn die an der Kasse uns zu viel Geld geben und wir das merken, dann sind wir ehrlich und geben das Geld wieder zurück, machen die Kassiererin darauf aufmerksam, dass sie uns zu viel zurückgegeben hat und stecken uns nicht einfach ein. Ja, es sind so ein paar Dinge, da wissen wir einfach, na, das macht man so. Und wenn dann aber allgemeine andere Dinge im Leben kommen, zu denen noch nie einer eine Predigt gesagt hat oder zu denen wir keinen Bibelvers gerade wissen, dann denken wir gar nicht daran, in diesem Plan Gottes auch wirklich zu leben, uns darüber Gedanken zu machen und zu sagen, was hat Gott mit mir vor? Was hat er eigentlich mit der Gemeinde vor? Weshalb existiert die Gemeinde überhaupt? Und was ist unser Platz, unser Plan hier auf der Erde? Und in diesem Plan wollen wir leben. Das machen wir uns zu eigen. Das machen wir zu unserem Lebensmotto. Vielmehr noch, das machen wir zu unserem Lebensinhalt. Und das fehlt bei so vielen Christen und ich weiß nicht, bei wie vielen von uns hier das auch fehlt. Das ist das, also das, was Israel hier gemerkt hat anhand dieser Bibelstudien, die sie hatten über Wochen hinweg, sehr intensiv, stundenlang, jeden Tag studiert und erklärt bekommen, wie es genau zu verstehen ist. Und am Ende kamen sie dahin, in den Laubhütten zu wohnen, in diesem Ratschluss Gottes zu leben. Und das hat, ohne dass die Bibel uns irgendetwas davon erzählt, dass einer ihnen gesagt hätte, das hast du alles falsch gemacht. Wir werden hier nicht belehrt, dass Esra jetzt den Israeliten alles vorgehalten, was sie falsch machen. Und gesagt hat, das und das und das müsst ihr jetzt alles richtig machen. Das hat er vorher gemacht, das hat Nehemia später auch gemacht. Das sind so Dinge, die ihren Platz haben, um zu korrigieren. Aber hier an dieser Stelle, so wie es dargestellt wird, geht es nicht darum, dass Aufmerksamkeit darauf gemacht wird, was du alles falsch gemacht hast, sondern schau, das ist Gottes Plan mit uns Israel gewesen. Ja, hier sind die Feste, wir feiern das, was Gott uns gegeben hat, wie Gott geführt hat. Wir feiern das, wir freuen uns, Teil dieses Plan Gottes zu sein. Und das Volk merkte, dass es innerlich im Leben eigentlich überhaupt nicht ging. Und das hat sie zerrissen. Das hat sie zerrissen. Und es muss für sie befreiend gewesen sein, als sie dann kamen mit Erde auf dem Kopf, mit zerrissenen Kleidern oder mit Sacktüchern. Traurig, trauernd. Und was sie tatsächlich gemacht haben, das finden wir in Kapitel 10, Vers 1. Sie wollten einen Bund mit Gott erneuern. Gott hatte diesen Bund bereits mit Israel gemacht. Erst mit Abraham. Immer wieder wurde es erneuert. Dann hat Gott den Bund mit Israel am Berg Sinai gemacht. Und jetzt sagen auch sie, wir wollen diesen Bund erneuern. Sie haben ihn schon mehrfach erneuert. Unter Samuel. Als erstes war es allerdings Jesua, da schon haben sie den Bund erneuert. Am Ende von Jesua haben wir letzten Sonntag gelesen in der Schriftlesung. Zur Zeit Samuels, dann war ein David da, der tatsächlich voranging und Israel mitziehen wollte. Und wir wissen, auch wenn die Bibel nicht viel darüber redet, aber immer wieder, dass das Volk David nur äußerlich also größtenteils nur äußerlich in diesem Glauben folgte, aber dass das Herz des Volkes nicht so ungeteilt bei Gott war, wie das bei ihrem König David der Fall war. Und nun kommt dieses Volk tatsächlich dahin, dass sie sagen, das war ein Bund, den Gott mit uns gemacht hat. Und wir leben so ganz anders und unser Leben passt gar nicht zusammen. Und Buße tun und umkehren ist befreiend. Das muss für dieses Volk wirklich ein jauchzendes Befreien gewesen sein. Der Wolfgang Wegert, das ist der Pastor von der Gemeinde Arche in Hamburg, hat auch über diese Stelle gepredigt und er erzählt dort von einem Erlebnis seinerseits, das ich uns gerne vorlesen möchte. Er erzählt von einem Soldat, der ihm das erzählt hat, von sich. Also der Soldat ist dann einer seiner Brüder gewesen, war ein Christ oder wurde Christ, das weiß ich nicht. Aber als Christ auf jeden Fall hat er ihm erzählt von seinem Erfahrung als Soldat im Zweiten Weltkrieg, wie froh er war, als die Amerikaner vor ihm standen und er endlich kapitulieren konnte. Lange Zeit hatte er der Propaganda der Nazis geglaubt, dass der Krieg noch zu gewinnen sei. Und er hatte gekämpft, aber die Realität vor seinem Auge, sie sprach schließlich eine andere Sprache. Er hatte es gespürt und gesehen, der Krieg kann nicht mehr gewonnen werden. Und dennoch war dort irgendwo dieses Denken vielleicht doch. Und er sollte weiter kämpfen, er sollte Menschen töten. Und es zerriss ihn innerlich, einerseits zu wissen, der Krieg ist verloren, und andererseits immer noch sich einreden zu sollen, dass es noch irgendwo diesen Endsieg geben wird. Diese unerträgliche Spannung löste sich in dem Augenblick, als er sich endlich der Realität ergeben konnte, als die Amerikaner vor ihm standen, er seine Waffen abgeben und sagen, der Krieg ist verloren. In diesem Augenblick löste sich bei ihm diese ganze Spannung. Wir stehen in einem Kampf gegen Gott. Wir wollen unser Leben leben. Wir glauben vielleicht noch an den Endsieg unseres Lebens, dass das alles noch mal so werden könnte, wie wir uns das im Leben wünschen. Dass unsere Ehe so werden könnte, wie ich sie mir wünsche. Dass die Familie mit den Kindern so werden kann, wie ich es mir wünsche. Dass meine Jugendzeit so eine wird, wie ich sie mir gerne wünsche. Und wir glauben noch an dieses Endziel und vielfach sehen wir aber im Alltag, das funktioniert nicht und es funktioniert nicht. Und dann ist es wirklich befreiend, wenn wir angesichts dessen kapitulieren vor Gott und sagen, mein Kampf ist verloren. Ich will jetzt deinen Plan in meinem Leben leben, nicht nur ihn kennen, nicht nur wissen, was die Aufgabe der Gemeinde auf dieser Erde ist. Ich will es leben, weil ich Teil dieser Gemeinde bin. Wie diese sich absonderten, sondere ich mich von den Dingen ab, die mich von einem Leben im Plan Gottes, im Ratschluss Gottes fernhalten. Epheser, das, was ich gepredigt habe und was ich weiter predigen möchte ab dem nächsten Mal, ist das Buch, das uns zeigt, was Gemeinde ist und was Gottes Plan für die Gemeinde ist. Es ist das Buch, das uns in den ersten drei Kapiteln tatsächlich zeigt, das, was wir hier jetzt in Nehemia gelesen haben, was Gottes Ratschluss für die Gemeinde ist. Nein, wir haben in Nehemia nicht so viel darüber gelesen, was Gottes Ratschluss für Israel war. Und das können wir nicht einfach trennen. Aber wir haben hier gelesen, wie das Wort Gottes Israel dazu geführt hat, wieder das zu werden und in diesem zu leben, in diesem Ratschluss, den Gott für sie gedacht hatte. Und Epheser Kapitel 4 bis 6 wird uns sehr praktisch zeigen, wie dieses Leben in diesem Ratschluss Gottes, gerade besonders für die Gemeinde, aussieht. Und ich wünsche mir wirklich sehr, und dass wir so wie Israel damals gesagt hat, das passt bei uns nicht in den Ratschluss Gottes hinein, unser Leben, wie wir gelebt haben. Wir müssen Buße tun, wir müssen aufhören, diesen Kampf gegen Gott zu kämpfen. dass wir unseren Plan gegen seinen Plan halten und versuchen, das irgendwie zu verbinden. Und wie dieser Soldat auf der einen Seite wissen, der Kampf ist verloren, und auf der anderen Seite aber doch noch irgendwie so tun, als würde vielleicht der Endsieg für unseren Plan in unserem Leben doch noch irgendwie zu erreichen sein oder das irgendwie miteinander zu verbinden sein. Und hier an dieser Stelle hat Israel durch dieses besondere Studium der Schrift verstanden, da gibt es nichts zu vermischen. Das geht nicht. Und wenn wir das Bußgebet näher studieren würden, das wir jetzt aus Zeitgründen nicht tun werden, aber ich möchte euch ermutigen, es zu Hause noch einmal ausführlich zu lesen. Victor hat es uns jetzt einmal vorgelesen, aber tut es zu Hause mehrmals und immer wieder und achtet ganz besonders darauf, aus einem richtigen Blickwinkel die Bibel zu lesen. Und dieses Gebet gibt den Blickwinkel der Geschichte Israels. Jetzt könntet ihr mal einfach versuchen, das dauert ein paar Monate, bis ihr damit fertig werdet. Wer sich das vornimmt, er wird eine ganz besondere Erfahrung in seinem Leben machen, die er nie wieder vergessen wird, bis zu seiner Demenz. Studiert die Mosebücher und dann nehmt dieses Gebet nochmal euch vor und schaut, ob ihr das Volk Israel, die ganze Geschichte des Volkes Israel aus den 5 Mosebüchern genauso gelesen habt, mit der Bewertung, wie viel Gott getan hat und was das Volk Israel getan hat, wie sie das hier in Nehemia in ihrem Bußgebet von der ganzen Wüstenwanderung wiederholen. Und das ist spannend. Fragt mal all die Kinder aus der Kindergestundenstunde, die immer so ehrlich sind, die nicht genau wissen, was der Lehrer wissen will, also die kleineren Kinder. Wenn ich euch frage, dann wisst ihr, was der wissen will und sagt mir schon die richtige Antwort wahrscheinlich. Das ist langweilig. Fragt mal die Kinder, die die Geschichten kennen, und wenn die Erwachsenen ehrlich wären, würden sie es ähnlich machen. Und ihr werdet merken, die Geschichten kommen immer wieder, was Israel so alles getan hat. Deren ganzes Murren, all diese Sünde, die sie getan haben und so weiter und so fort. In der Tat, wenn wir die Anzahl der Verse zählen, werden auch mehr Erzählverse darauf verwendet, zu erzählen, was Israel alles getan hat. Aber als die sich hier beteten, nachdem sie dort das Buch, also die Tora, besonders studiert hatten, die Tora gelesen hatten, das Gesetz, da haben sie nicht erzählt in ihrem Gebet, was sie alles falsch gemacht haben. Und das ist immerhin ein Bußgebet, da gehört das ja hinein. Ich will euch vorlesen, was alles steht ab dem Beginn dieses Gebetes, Vers 6, bis 10 Verse, Vers 15. Wie viel dort steht, was Gott alles getan hat in dieser Geschichte Israels, und wie viel dort steht, was Israel getan oder falsch getan hat. Du bist der Herr, ab Vers 6. Du hast den Himmel gemacht, du erhältst alles am Leben. Du hast Abraham erwählt und ihm den Namen Abraham gegeben. Du hast den Bund mit Abraham geschlossen, um ihm ein Land zu geben. Du hast dein Wort gehalten. Du bist gerecht. Du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen. Du hast ihr Schreien am Schilfmeer gehört. Du hast Zeichen und Wunder am Pharao getan. Und auch an ganz Israel, ich ziehe nur diese Stellen heraus. Du hast das Meer zerteilt. Du hast ihre Verfolger in die Tiefe geschleudert. Du hast sie geleitet. Du bist auf den Berg Sinai herabgefahren, du hast mit ihnen geredet, du hast ihnen richtige Ordnungen und wahrhaftiges Gesetz gegeben, du hast ihnen deinen heiligen Sabbat verkündet, du hast ihnen Brot aus dem Himmel gegeben, als sie hungerten, Wasser aus dem Felsen, als sie dürsteten. Du hast ihnen befohlen, ins Land zu gehen. Und dann haben sie bis Kadesh Barnea, bis dort, wo die Kundschafter ausgesandt wurden in das Land, haben sie dieses Ganze von Abraham bis dorthin zusammengefasst, was Gott alles getan hat. Und in all diesen Versen steht nicht eine einzige Sache, was Israel falsch gemacht hat bis dahin. Nun, dann sagen sie, aber sie, das Volk, wurde übermütig, also die Väter, unsere Väter, sie wurden übermütig, sie wurden halsstarrig, sie weigerten sich zu hören, sie dachten nicht an deine Wunder. Sie gaben sich selbst ein Oberhaupt, um zurück in die Knechtschaft nach Ägypten zu gehen. Aber du bist ein Gott der Vergebung Und dann geht's weiter. Du bist gnädig, du bist barmherzig, langmütig, von großer Güte. Du hast sie nicht verlassen. Selbst als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sagten, das ist dein Gott, und große Lästerungen verübten, dann hast du sie nicht verlassen in deiner großen Barmherzigkeit. Und dann geht es weiter bis Vers 25. Du hast das, du hast dies getan, du hast das gegeben, du bist so eine ganze Menge. Ein Bußgebet, das darum besteht, einfach zu sagen, was Gott alles getan hat. Und der Vers 16, 20, aber sie wurden widerspenstig. Sie lehnten sich gegen dich auf. Sie warfen dein Gesetz, die Tora, hinter ihren Rücken. Sie erschlugen deine Propheten und verübten große Lästerung. Eins nach dem anderen. Vers 3 sagt uns, dass sie ein Viertel des Tages, als sie zusammenkamen, das Wort studierten, die Tora lasen und ein anderes Viertel des Tages ihre Sünden bekannten und Gott lobten. Ein Sündenbekenntnis, in dem mehr Lob Gottes und Anbetung war als Sündenbekenntnis. Und ich denke, dass dieses Volk, diese Leviten niemals so stark auf Gottes Handeln fixiert werden, auf seine Eigenschaften, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Güte, wenn sie nicht so viel studiert hätten. Und wenn nicht ein Esra und Schriftgelehrte ihnen gezeigt hätten, aus welchem Blickwinkel wir die Bibel lesen müssen. Dass es eben aus Gottes Sicht zu sehen ist, was er alles getan hat und wer er ist. Es ist seine Geschichte. Er ist der Held jeder einzelnen Geschichte in der Bibel. Jeder Teil der Bibel weist auf Christus hin. Nur in ihm ist alles absolut wirklich erfüllt. Nun, dieses Volk kam auch dorthin, dass sie tatsächlich Veränderung machen wollten. Und sie hatten eine einzige Bitte in diesem ganzen Abschnitt, diesem ganzen Kapitel 9, all dieses lange Bußgebet, gibt es eine einzige Bitte von dem Volk. Die finden wir in Vers 32. Achte nicht gering all das Elend, das uns getroffen hat. Das ist ihre einzige Bitte. Ein Volk, das gelernt hat, wir müssen nicht Gott anbetteln und irgendetwas tun, um doch irgendwie vielleicht Gott noch so hinzukriegen, dass er doch noch ein bisschen was für uns macht und doch noch ein bisschen leben lässt. Ein Volk, das Gott erkannt hat, das erschlagen wurde von der Güte und Barmherzigkeit Gottes. Und dass er das jetzt nur noch sagt, wir sind arm dran. Wir sind zwar in unserem Land, aber wir sind Knechte. Das, was du uns mal geschenkt hast, dieses Land, das mehrt seinen Ertrag für die Könige. Damals hast du Israel ein Land gegeben und Israel hat mit den Bevölkern, mit den kananitischen Völkern getan, was es wollte. Heute machen die mit uns, was sie wollen. So zählen sie es Gott auf. Und ihre Bitte ist, achte es nicht gering, was uns passiert. Es ist ein gewisser Hilferuf. Es ist ein gewisses Rufen, sei uns gnädig und führe uns wieder dorthin, wo du uns haben willst. Was sie dann tun, Vers 10, sie machen alles neu. Sie sagen, wir wollen diesen Bund erneuern. Aufgrund all dessen treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Und sie schreiben auch nieder, was sie alles so einige ganz bestimmte Regeln, die sie sich auflegen, Dinge, von denen sie gesehen haben, wir machen die immer wieder falsch. Und dann haben sie sich diese Regeln auferlegt, nochmal genau hingeschrieben, versiegelt, unterschrieben, einen Vertrag gemacht, wie wir das mit Versicherungen tun oder sonst mit einem Kaufvertrag. Und hier haben sie einen Bund geschlossen, in einer Art und Weise, nicht wie damals, mit Opfer, sondern hier haben sie den Bund schriftlich geschlossen, wie wir es aus unserer Kultur auch mehr kennen, dass man Vereinbarungen schriftlich niederschreibt und jedes Land, das sich zum Beispiel für einen Friedensvertrag festlegt, sie unterschreiben das. Die Repräsentanten dieses Landes, und so tun sie es hier auch, und sie unterschreiben mit Gott einen Vertrag. Sie brauchen Gott nicht unterschreiben lassen. Sie wissen, Gott ist treu. Aber sie bekunden ihren Willen, dass sie es tun wollen. Wir wissen, dass sie es nicht getan haben. Wir wissen, Kapitel weiter, zwei Kapitel weiter, also zwischen 12 und 13, ist wieder eine Menge, als Nehemia weg war, ist wieder eine Menge schiefgelaufen. Das ist nicht unser Thema heute. Wir werden demnächst wieder Epheser durchnehmen. Und wir haben jetzt an einem Beispiel gesehen, wie Israel so ganz neu begann zu denken und in diesem Plan Gottes zu leben, in dem Ratschluss Gottes. Das, was Gott für Israel vorgesehen hat, genau das wollten sie wieder machen. Den Bund, den Gott mit Israel gemacht hat, in diesem Bund wollten sie wieder leben. Und sie haben aus der Perspektive Gottes gesehen. Ihre ganze Stärke lag darin, zu erkennen, wie Gott sie führt, was Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit tut. Und wenn sie sich an diesem Gott freuen, dann liegt darin ihre Stärke. Nicht in ihrem regelmäßigen Befolgen der Gebote ist ihre Stärke, sondern an der Freude an diesem Gott. Darin lag ihre Stärke. Darin lag ihr Lebensinhalt. Das war das, was sie tatsächlich zu einer Veränderung brachte. Und möge das auch bei uns so geschehen. Nun, ich hatte die ganze Bibelreihe, diese Predigtreihe mit der Kraftwirkung Gottes überschrieben. Die Kraftwirkung, die dieses Buch in sich hat, mit der es uns verändert. Und vielleicht würden wir der ein oder andere sagen, ich verspüre sie eigentlich nicht wirklich. Wann kann ich sie denn wirklich verspüren? Diese Kraftwirkung, dass sie mich ändert. Nun, das Erste, du musst die Notwendigkeit erkennen, dieses Wort zu studieren. Denn die Kraft liegt in diesem Wort, nicht in dem Wissen über diesem Wort und auch nicht in dem Wissen vom Inhalt dieses Wortes. Die Kraft liegt in diesem Wort, es immer wieder neu zu studieren und sich immer mehr darin zu vertiefen. Das Erste ist, dass du die Notwendigkeit erkennst, das Buch zu holen und zu lesen. Das Zweite, wenn du wirklich eine Kraftwirkung aus diesem Buch haben möchtest in deinem Leben, das Zweite, was du brauchst, ist einen rechten Blickwinkel aus diesem Buch. Nicht die einzelnen Menschen sind die Helden der Geschichte, wie ein David und ein Mose und wie sie alle heißen, oder ein Paulus und ein Timotheus, die alles wunderbar bestens konnten, sondern Gott ist der Handelnde der Geschichte. Er ist der Held, der Blickwinkel von dem, wie Gott ist und wie Gott führt. Diesen Blickwinkel brauchst du, um nicht zu verzweifeln und irgendwann das Buch zur Seite zu legen und zu sagen, ich schaffe das sowieso nie. Und das Dritte, was du brauchst, das Lebendige dieses Buches. Das heißt, in diesem Plan Gottes zu leben, ihn nicht nur zu kennen, ihn nicht nur für wahr zu halten, und zu sagen, ich möchte auch versuchen, diese Regeln zu halten, sondern darin zu leben, es dir zu eigen zu machen, indem du dir sagst, das ist Gottes Plan für die Gemeinde, das ist mein Plan. Ich lebe, ich wohne in dieser Laubhütte, im Bild gesprochen, wie Israel es dort an dem Fest tat. Ich wohne in diesem Ratschluss, ich wohne in diesem Haus Gottes. Ja, vielleicht kann man sogar tatsächlich diese Verbindung ziehen. Sie wohnten in Laubhütten. Im Neuen Testament wird die Gemeinde als Haus Gottes bezeichnet, bildlich gesprochen. Sie meint damit nicht das Bethaus, die Gemeinde, Gebäude, sondern die Gemeinde, die Leute. Und wir könnten sagen, in diesem Haus Gottes will ich leben als Gemeinde. Und ich bin der Meinung, dass wir da viel lernen müssen. Also als Drittes, lebe in diesem Lebendigen des Buches. Und dann kann dir genau das passieren, was Israel hier passiert ist, dass du die herrliche Kraftwirkung dieses Buches auch in deinem Leben spüren wirst. Liebe das Wort Gottes, lies es konzentriert, lies es aus der Perspektive, wie Gott Menschen führt und mit Menschen handelt, lebe in diesem Ratschluss oder in dem Plan Gottes für dein Leben als jemand, der in der Gemeinde ist, und verändere dein Verhalten entsprechend dieses Wesens Gottes. Und dann wirst du auch Gottes verändernde Wirkung in deinem Leben spüren. Lukas sagt uns, wenn jemand Jesus nachfolgen will, dann solle er sein Leben verleugnen, so wie dieser eine Soldat es tat, als er endlich einmal seine Waffen abgab und sagte, der Kampf ist verloren. Meine Ziel zu besiegen als deutscher Soldat, als einer, der für die Nazis gekämpft hat, ist vorbei. Er verleugnete sich, seine ganzen politischen Einstellungen stelle ich mir so vor, gab die Waffen ab und befand es als Befreiung zu sagen, jetzt werden die sagen, wo es mit unserem Land weiterhin geht. Verleugne dich selbst, nehme dein Kreuz auf dich täglich. Es ist eine tägliche Entscheidung, in diesem Plan Gottes zu leben. Und dann komm und folge ihm nach. Amen. Lasst uns zum Schluss aufstehen. Himmlischer Vater, es war für mich sehr, sehr aufschlussreich und sehr schön zu sehen, wie du Israel damals so herrlich zu einer nationalen Buße geführt hast. Und ich stelle mir vor, dass es dann, wenn es dazu kommen wird, dass ganz Israel sich nochmal zu dir bekehren wird, sicherlich unter sehr viel schwierigeren Umständen, eine noch viel herrlichere Buße geben wird. Noch viel umfassender. Eine Buße, dass das Volk für immer dir folgen wird. Aber hier haben wir gesehen, was du wirkst, wenn Menschen sich mit deinem Wort beschäftigen. Wenn sie dich in dem Wort erkennen, dich als den Handelnden erkennen und wenn sie deinen Plan für ihr Leben annehmen und darin leben. Und ich möchte dich bitten, dass du das in unserer Gemeinde genau das Gleiche tust, dass du jeden Einzelnen dahin führst, die Bibel bewusst zu lesen, mit Freuden dein Wort zu lieben und darauf zu achten, was drinsteht. Hilf uns, und das fällt uns immer wieder schwer, aber hilf uns doch bitte, in der Bibel wirklich die Perspektive einzunehmen, dass du derjenige bist, der handelt, dass deine Eigenschaften, deine Barmherzigkeit, deine Güte, deine Gnade, deine Liebe, all das ist, was uns so reich beschenkt und dass wir gar nichts dazu tun und nicht mal was dazu tun können. Und ich bitte dich, dass du in uns auch dieses Wollen und Vollbringen bewirkst in diesem Plan, den du für uns als Gemeinde gemacht hast, wozu wir da sind, darin auch zu leben. Tue es bitte, Vater, damit wir unser Leben verleugnen, damit wir dein Leben annehmen, den Plan, den du hast, das Kreuz auf uns nehmen und jeden Tag neu uns dazu entscheiden, dir nachzufolgen. Amen. Ja, dann sind dem Herrn befohlen, oder auch gerne noch eingeladen für einen Kaffee und Kuchen. Lass uns nochmal gemeinsam für das Essen danken. Das habe ich gerade vergessen. Das werde ich noch tun. Vater, danke auch, dass wir noch Zeit miteinander verbringen können, dass wir auch etwas zusammen essen können. Danke dafür. Du beschenkst uns sehr, sehr viel. Und der Dank dir gegenüber kann nicht genug sein. Ich bitte dich auch, dass du uns lehrst, diese Zeit nach dem Gottesdienst, nach einer Predigt auch miteinander dazu zu nutzen, dass wir nicht einfach über irgendetwas reden, sondern dass wir uns gegenseitig erbauen, dass wir nach dem Ergehen fragen, dass wir weiterhin gestärkt werden, auch geistig. Amen.